Fenia Xenopoulou schlief gut. Für sie war Schlaf ein Teil der Körperbeherrschung, der Selbstdisziplin. Sie dockte sich an den Schlaf an wie an ein Ladegerät. Sie zog Arme und Beine an, machte den Rücken rund, drückte das Kinn gegen die Brust. Und schon lud sie Kraft für den Kampf des nächsten Tages auf. Nur wenn sie schlief, hatte sie keine Träume. »Habe ich geschnarcht?« hatte Fritsch sie in der Früh gefragt. »Nein, ich habe gut geschlafen.« »Wie ein Kind?« »Ja.« »Nein, eigentlich wie ein Embryo.«
»Embryo?«
»Ja, wie du dagelegen bist. Hat mich an Fotos von Embryos erinnert. Willst du Kaffee?«
»Nein, danke. Ich muss gleich los.« Sie wollte ihn zum Abschied küssen und sagen, denk an mich, aber sie tat es nicht, nickte nur und sagte, ich muss.
Martin Sußmann hatte auf dem Weg zum Büro die neuesten Informationen erhalten. Er fuhr, wann immer das Wetter es erlaubte, das hieß, wenn es nicht regnete, mit dem Rad zur Arbeit. Dadurch hatte er etwas Bewegung, aber das war nicht der Hauptgrund. Die Metro machte ihn traurig. Die müden, grauen Gesichter schon am frühen Morgen. Die aufgesetzte Bereitschaft der Menschen mit ihren Trolleys und Aktenkoffern, immer dynamisch und kompetent und wettbewerbsfähig zu wirken, schlecht sitzende Masken, unter denen die wahren Gesichter verfaulten. Die Blicke ins Leere, wenn die Bettler mit den Akkordeons zustiegen, eine Nummer spielten und mit einem Joghurtbecher um ein paar Münzen baten. Was waren das für Lieder? Martin hätte es nicht sagen können, vielleicht Schlager aus den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, Vorkriegszeit. Aussteigen. Die mechanisch sich bewegenden Menschenströme, die über Rolltreppen stapften, die außer Betrieb waren, sich weiterschoben durch die mit Sperrholz verschalten, verdreckten Korridore der ewigen Baustellen des Untergrunds, vorbei an den Pizzaschnitten und Kebabverschlägen, dem Geruch von Körperausscheidungen und Verwesung, schließlich der Windkanal des Aufstiegs zur Straße hinauf in ein Tageslicht, das nicht mehr vordringt in die trübe Seele. Martin fuhr lieber mit dem Rad. Er war sehr bald Mitglied der EU Cycling Group geworden. Diese Gruppe stellte jedem EU-Beamten, der beitrat, zunächst einen Personal Trainer zur Verfügung, der ihm die Basics beibringt. Zum Beispiel lebend mit dem Rad über die Montgomery zu kommen. Der Trainer erkundet den sichersten Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz, der dann einige Tage gemeinsam eingeübt wird. Und man lernte auch beim Vorbeifahren die Klebeetiketten »Sie stehen im Weg« auf Autos zu klatschen, die auf einem Radweg parkten. Die Aufkleber beschädigten die Autos nicht, sie ließen sich leicht wieder abziehen. Die EU Cycling Group war ein großer Erfolg. Der Anteil der Radfahrer am Brüsseler Verkehr hatte sich durch die EU-Beamten in wenigen Jahren verdoppelt. Am besten gefiel Martin, dass sich auf dem Weg von der Wohnung zum Amt spontan Gemeinschaften bildeten. Wenn er morgens von zu Hause losfuhr, stieß er spätestens auf dem Boulevard Anspach auf den ersten Kollegen, dann auf den zweiten, bis sie am Ende zu einem Pulk von oft 8 oder 10 Radfahrern angewachsen waren. Die deutschen Beamten zogen auf Rennrädern am Pulk vorbei. Sie radelten in Funktionskleidung zur Arbeit, als müssten sie ein Kriterium gewinnen. Es waren daher fast nur Deutsche, die vor Arbeitsbeginn die Büroduschen im Keller des Amtsgebäudes benutzten. Entspannt waren die Niederländer mit ihren Oma-Fietzen oder die Kollegen aus den romanischen Ländern. Sie radelten gemächlich im Anzug, ohne zu schwitzen. Man fuhr nebeneinander her und redete und erfuhr dabei mehr als in der Kantine alle neuen Gerüchte, Intrigen, Karrieresprünge. Diese Radweggespräche waren wichtiger als die Lektüre der European Voice und zumindest so wichtig wie das Studium der Financial Times, um auf dem Laufenden zu sein.